So, moin liebe Fans. Wir haben uns nicht nehmen lassen und wollen heute auch kurz vor dem Spiel einmal wieder berichten. Hallo Lukas.
Ja, moin Tobi.
Und wir sind heute auch nicht zu zweit, denn wir haben heute eine dritte Meinung von einem Meppen-Fan dabei. Die Alex steht heute bei uns.
Hallo.
Und wird auch mal uns kundtun, was sie glaubt, wie das Spiel heute ausgehen wird.
2-1.
2-1 ist ein sauberer Tisch. Tipp.
Tipp für den Tisch.
Tipp für den Tisch, genau. Ich glaube das nämlich ehrlich gesagt auch. Das war auch schon mein Tipp für heute. Ich bin gespannt, ob Abifade denn so ein bisschen an dem anbauen kann, was er letztes Mal gezeigt hat.
Anbauen ist gut.
Ja, bei Tisch fällt mir anbauen ein.
Überraschend, dass Max Dombrovka nicht im Kader ist. Vielleicht hat er sich noch kurzfristig irgendwie verletzt oder so. Aber ja, dadurch Risch, in die, wo wir bei Tisch waren, kommt dann auch in die Startelf rein. Und MSV Duisburg hat gezeigt, dass sie in den letzten beiden Spielen ja auch siegen können. Zwei Siege eingefahren. Also
deswegen kann man auswärts jetzt auch an der Stelle mal verlieren.
Bin ich auch auf jeden Fall dabei. Und Platz 7 gegen Platz 8, glaube ich. Also wird heute ein Spiel auf Augenhöhe werden. Und ich hoffe auf einen Sieg für den SV Meppen logischerweise wieder. Ich tippe mal auf 3-1. Hat beim letzten Mal sich bewahrheitet. Ich sage jetzt nicht, ob für das ganze Spiel oder für eine Halbzeit. Deswegen, also ich schätze mal, da man auch beim Gegner auf viele Einzelspiele aufpassen muss. Moritz Stoppelkamp zum Beispiel, ja, auch in seiner Blütezeit der Karriere auch gut in Form quasi. Und ja, mit guten Standards, sehr durch gute Standards besticht, da müssen wir auf jeden Fall auch aufpassen. Ja, ein Ausfall sehr zu beklagen. Bakir hat sich ja verletzt im letzten Spieltag. Das ist natürlich für den SV Meppen oder für das Spiel heute nicht schlecht. Trotzdem gute Besserung an der Stelle natürlich und auch an den MSV Duisburg. Ja, Prost, sei an der Stelle auch gesagt. Und hoffen wir auf ein gutes Spiel. Hoffen wir, dass der SV Meppen 3 Punkte einheimst.
Bonusfrage. Schießt ja, Abifade ein Tor?
Schießt Abifade ein Tor. Ja. Achso, machen wir das jetzt so. Okay, Ergebnistipp plus Tortipp jetzt.
Ja, einfach die Frage, schießt XY heute Tor? Schießt Abifade heute
Abifade
Tor?
Abifade schießt kein Tor, aber bereitet eins vor.
Was meinst du?
Schießt ein Tor.
Schießt ein Tor, okay.
Ich glaube auch, dass Abifade heute ein Tor.
Okay, also 2 Tore für Abifade oder 2 sagen, dass Abifade ein Tor schießt. Ich sage
2 Tore für Abifade und eine Vorbereitung.
Von mir aus auch 2 Tore für Abifade, aber ich hoffe auch auf ein Tor, aber ich tippe auf eine Vorbereitung und auf einen 3-1 Sieg. Tobi, jetzt muss dein Tipp noch kommen.
2-1, hatte ich ja schon gesagt.
Ach, du hast auch 2-1. Entschuldigung. Er hat sich angeschlossen, natürlich, wie man sich das, wie man das so macht. Ja, und heute etwas kürzer, dann aber auch hoffentlich genauso erfolgreich wie am letzten Mal.
Genau, wir hören uns gleich.
Genau, bis dann. Tschüss. Und
Podcast. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum Aufstiegspodcast? Fragezeichen. Neben mir der Tobi.
Hallo.
Ja, und ich halt, ne?
Hallo Lukas.
Ja, moin, moin.
Grüß dich.
Ja, brandheiße News, wir steigen auf. Harter Rückschlag dann jetzt am Wochenende auf, oder am Wochenende, am Sonntag. Ja, ist ja auch Wochenende.
Also wir haben jetzt noch Punkte gegönnt anscheinend.
Ja.
Also jetzt dann offensichtlich nicht mehr. Also nur schon mal für die anderen, die kommen, zieht euch warm an. Es wird mächtig kalt.
Ohne es gehört zu haben, erstmal, aber durch nette Verlinkung der Fanpage vom SV Meppen soll Marvin Poirier oder hat Marvin Poirier gesagt, dass wir Dritter werden am Ende der Saison. Ja, bin ich dabei. Also bin ich voll dafür. Freue mich dann auch, wenn so ist. Bin mal auf die Relegation gespannt.
Vierter reicht mir.
Vierter reicht dir. Ach, Quatsch. Relegation, Aufstieg, Champions League. Das ist so das Motto.
Aber alles in einem Rutsch, wenn du das hinkriegst.
Aber mal erfrischend, dass nicht ein Spieler sagt, wir müssen gucken, wo wir herkommen. Und wir sind ja vor 100 Jahren mal abgestiegen. Das heißt, alles über Platz 17 ist okay. Und von daher
ist Klassenerhalt ist Champions League.
Klassenerhalt ist Champions League, hat ein Ex-Trainer mal gesagt, der jetzt am Wochenende tatsächlich auch mal gewonnen hat. Und ich finde es aber geil. Ich meine, wer kann die Ambitionen des Teams besser einschätzen als ein Spieler selber? Von daher. Ja,
also ich glaube viele. Also wenn ich mir die Ambitionen so anhöre, dann glaube ich viele, ehrlich gesagt.
Ja, muss man abwarten jetzt. Also 0-3 Niederlage besprechen wir natürlich.
Also ich möchte MSV Duisburg gerne gleich am Anfang auch sagen, also es war jetzt das letzte Mal noch, dass ich mich habe blenden lassen, ne? Dank Mannheim. Also ich habe jetzt, also wir werden das jetzt hier komplett nüchtern durchziehen, auch wenn wir halt noch 5-0, 8-0, 12-0 gewinnen.
Aber diese,
weil es ist ja nicht erkennbar, dass wir daraus eine Konstante irgendwie erarbeiten
können. Aber diese Vorprognosen, die du immer raushaust, können ja unterschiedlich sein. gegen Mannheim sind wir ja schon abgestiegen. Also vor Mannheim sind wir abgestiegen. Und dann habe ich fahre 100 Tore im nächsten Spiel.
Beides so nicht gesagt. Ich hab,
also war die, so war die Tendenz schon rauszuhören.
Ja, ich habe gesagt, als wir mit Markus Höhner, schönen Grüße, liebe Markus, wenn du uns hören solltest.
Ja, du musst wieder herkommen, daran liegt es wahrscheinlich. Genau,
daran liegt es wahrscheinlich. habe ich gesagt, dass wir, nachdem es so schlecht gelaufen ist, eher wieder nach unten gucken müssen. Nicht, dass wir direkt absteigen.
Tabellenkeller hast du aber auch schon gesagt.
Ja, Tabellenkeller, ja, ist ja auch richtig. Also zweite Hälfte der Tabelle ist für mich der Keller.
Ah, okay. Ja, das ist interessant. Das ist beim Hochhaus, glaube ich, auch so, ne? Ja, bei 40-stöckigen Haus bist du bei Stockwerk 19 auch schon im Keller.
Ja, genau. Das ist vollkommen richtig.
Okay, ja, gut.
Ja, aber ich habe auch nur gesagt, Abifade macht ein Tor und nicht 100.
Das ist nicht allein. Ja, aber es war schon so
raus. Gerade selbst gehört. Also ja,
du bist sofort reingegangen, wie viel Tore macht er? Macht
ja, ich war euphorisch. Wieder. Er hat einen Top-Job gemacht. Er hat einen Mega-Job gemacht in Mannheim. Na, dass er jetzt sagt, ich gehe kurz auf Altersteilzeit. Ja, also gegen Mannheim, Entschuldigung. Dass er jetzt gesagt hat, ich gehe auf Altersteilzeit, konnte ich ja noch nicht ahnen.
Nee, aber ich meine, er war tatsächlich auch nah dran am Tor. Das muss man ja auch sagen. Also wir werden ja heute über ein Spiel sprechen, genau wie wir sprechen heute über ein 3-0 oder 0-3, ähnlich wie gegen Zwickau. Bei Zwickau war nicht alles gut. Jetzt gegen Duisburg ist nicht alles schlecht. Würdest du mir da vielleicht so grundsätzlich schon mal zustimmen? Oder würdest du sagen, also ich habe ja viele Meinungen gelesen, mehrere, die dann gesagt haben, scheiße. Und mehrere, die gesagt haben, ja.
Naja gut, um das eben einzuordnen, da kannst du nicht anders als hoppen. Ich meine, man muss sich die einzelnen Tore halt nur angucken, wie sie gefallen sind. Da war viel Pech im Spiel dabei. Ja, kein Glück für die liebe Fußball. Das muss man einfach auch so sehen.
Also das eine Freude, das andere Leid wahrscheinlich. Die Duisburger werden das anders sehen.
Das ist richtig. Ich rede ja jetzt auch
Lieben Gruß an die Pottbolzer. Ich höre ja auch immer gerne den Podcast, aber diesen habe ich mir gespart.
Eigentore, Elfmeter, was da alles schiefgelaufen
ist. Torwart-Tor, über 70 Meter.
Ja, genau, das Ding hat alleine auch ganz interessant. Auch die Szene, hast ja selber, haben wir noch drüber gesprochen oder ihr habt in der Gruppe geschrieben. Von wegen, Pudi kriegt die Info oder die Ansage von wegen, ich hab den oder wie auch immer, lass es, genau. Ja, dann tut er es auch, man sieht es halt auch richtig schön.
Man sieht genau, er verliert Körperspannung.
Ja, man sieht genau, wie er sagt, okay, ich muss nichts machen. Ja, wer auch immer sich da ordentlich verschätzt hat, das war mehr als ordentlich.
Ganz ehrlich, der Torwart hat die einzige
Meldung gemacht. Sein,
ja. Nee, war er ja nicht. Das ist es ja. Ah. Pudi sagt ja von einem Mitspieler. Klar ist der Torwart auch der Mitspieler, aber dann hätte er es, glaube ich, explizit so gesagt, dass die Anweisung vom Torwart kam. Es klang halt eher so, dass es von einem, ja, also entweder Fedel, Risch oder Balle vielleicht, keine Ahnung.
Vielleicht auch ein Duisburger, man weiß es nicht.
Das habe ich heute im Forum gelesen. Das wäre, wenn ein Duisburger die Anweisung gegeben hätte, müsste der Schiedsrichter das abpfeifen. Weil das wahrscheinlich Unsportlichkeit ist oder sowas. Oder sozusagen, ich sage jetzt einfach mal, gefährliches Spiel. Es ist ja in dem Fall nicht, es wird ja niemand gefährdet, aber ist ja dann auch irgendwie, man greift ins Spiel ein. Also unsportlich, wahrscheinlich ist es aber Unsportlichkeit. Und dann müsste man halt also müsste es dann Freistoß zum Mappen geben oder Schiedsrichterball, wie auch immer. Aber ist natürlich auch immer schwer nachzuweisen.
Ne? Also, ja gut, also auf jeden Fall, um da noch auf den Kern zu kommen. Die Tore waren fürchterlich. Die Tore passieren so im Normalfall auch nie wieder. Also die Tore, die im Spiel gefallen sind, sind welche, die du über die ganze Saison verteilen kannst, wo du halt immer mal so ein Sonntagsschuss, wie es ja im Zweifelsfall hier dreimal quasi der Fall war, auch wirklich dann reinkriegst oder wie auch immer, wo du nichts machen kannst. Hier kam sehr viel Unglück dazu. Und deswegen bin ich bei dir und sage, es waren nicht alle schlecht. Wir haben unsere Chancen auch gehabt. Man hat trotzdem wieder klassische alte Mappenfehler gesehen, sage ich jetzt mal, die einfach wieder da sind.
Mappen ohne, ist einfach Mappen.
Ohne die machen wir es einfach nicht, genau. Und alles schlecht war mit Sicherheit nicht. Und das ist jetzt mit Sicherheit auch keine Sachstandsanzeige gewesen, wie Mappen wirklich dasteht.
Mit so einem 3-0 gegen Duisburg. Ja, damit beenden wir den Podcast. Wir haben schon alles gesagt. Oder wir fangen einfach mal mit der Spielbesprechung an.
Also, ja, du, wenn es sein muss.
Muss halt auch noch mal, auch wenn ich ihn natürlich sehr schätze, Stefan Krämer widersprechen, zum Ende der Besprechung hin. Aber wir fangen, würde ich sagen, einfach mal an. Die ersten großen Augen gab es schon quasi vor dem Spiel, wo man gesehen hat, dass Risch für Dombrovka spielt. Das ist jetzt nicht hundertprozentig ungewöhnlich, weil Risch ja auch einen guten Job gemacht hat im Spiel gegen den Waldhof. Aber Dombrovka gar nicht im Kader. Da hatte man schon sich am Kopf gekratzt und gesagt, was ist da denn los? Wahrscheinlich verletzt. Ja. So war es dann auch. Kniebeschwerden war dann so nach dem Spiel, glaube ich, die offizielle Aussage. Und jetzt heißt es, irgend so eine Art Knieüberbelastung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das war die genaue Diagnose gesagt. Und man ist, glaube ich, auch frohen Mutes sozusagen, dass er gegen Halle
eine Woche
am Freitag
irgendwie, ne?
Ja, das war Fassbender, genau.
Das war Fassbender.
Fassbender hatte muskuläre Beschwerden.
Stimmt, und fällt bei jetzt ihm eine Woche stand, aus. Dass er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ne?
Genau, ja. Also vielleicht Also es gibt keinen, also ist auch interessant, die ganze Woche wird trainiert, also nicht kein Tag Pause, was eigentlich ungewöhnlich ist.
Finde ich eine gute Herangehensweise. Nach dem Spiel gegen Mannheim war, glaube ich, Montag, Dienstag frei.
Richtig.
Ja, jetzt hast du halt ordentlich auf die Nase gekriegt und gibt keinen frei.
Kann man aber auch, also es ist Unterschied halt zwischen dem Spiel, also zwischen Mannheim und zwischen Mannheim und Duisburg waren ja noch zwei Tage mehr Pause sozusagen, weil da haben wir, jetzt spielen wir Freitag. Ne? Also wir haben da Sonntag gespielt.
Freitag? Okay.
Genau, wir haben Sonntag.
Das ich hätte jetzt wieder auf Samstag gespielt. Danke.
Ja, kein Ding. Wir haben Sonntag gespielt und dann das nächste Spiel war auch Sonntag, Mannheim und Duisburg. Und jetzt zwischen Duisburg und Halle ist es halt auch nur 5 Tage Pause. Ja,
okay.
Von daher ist es auch gut, dass man dann trainiert sozusagen. Und natürlich, ich schätze mal, wenn Sieg abgefallen wäre,
dass du halt auswärts spielst und nicht zu Hause.
Auch wieder wahr, genau. Und dann hast du auch wieder quasi auch einen halben Tag wahrscheinlich oder vielleicht einen ganzen Tag, wo du dann halt, einen halben Tag würde ich mal tippen, wo du dann...
einen halben Tag.
Einen halben Tag, genau. Einen Tag, wo du nur in der Halle trainierst.
Oh.
Wo du halt ja weniger Zeit hast, dich dann auch vorzubereiten und wo du auch Training hast und so. Jetzt ist wahrscheinlich erstmal der erste Tag, höchstwahrscheinlich nur Regeneration am Montag. Und wahrscheinlich ist dann Dienstag bis Donnerstag, vielleicht freitags morgens noch, keine Ahnung. Ich glaube, wenn du abends spielst, kannst du eigentlich auch morgens noch trainieren, theoretisch, oder trainierst
haben in sie, Halle. Haben sie, glaube ich, auch gemacht beim letzten Auswärtsspiel. Da haben sie, also wenn ich ihn richtig verstanden habe, haben die dann noch trainiert. An den München, dann sind die dann losgeflogen, aber war am nächsten Tag.
Irgendwie sowas. Ja, ist halt immer schwierig. Du musst einmal gucken, wie lange musst du fahren, wie sinnvoll ist es dann noch. Ich meine, nach Halle fährst du ja auch einen ganzen Schwung, 4-5 Stunden so, 5,5 mit Bus wahrscheinlich. Aber wenn das Spiel um 19 Uhr ist, kannst du theoretisch noch eine Anschwitzeinheit morgens machen. Theoretisch. Aber gut, da wird
wie viele.
Zwiebeln, ein feines Mett-Frühstück ist da immer hilfreich.
Anschwitzen, Zwiebeln anschwitzen, bevor du das Hack dazu gibst.
Ja. Ja, ich kenne mich da mit Kochen und so nicht so aus.
Mettbrötchen, da ist Kochen Ende, ne?
Da ist Kochen für mich vorbei eigentlich. Ich habe ja auch, aber nee, ist egal. Lass mir das, schweifen wir nicht zu sehr ab. Wir sind noch nicht mal beim zweiten Wechsel angekommen. Hämlein durfte ran für Fassbender. Also Fassbender muss ich wirklich sehr, sehr kurzfristig verletzt haben, weil in der Ausstellung, die der SV Meppen mal postet, stand er ja noch drin als Stammelf-Einsatz. Und da fand ich auch wieder interessant, dass man wieder Hämlein, der aus einer Verletzung kommt, vorgezogen hat vor Kleinsorge. Wie kann denn dieser Mann immer noch nicht fit sein, frage ich mich, für 90 Minuten? Oder reicht es qualitativ nicht?
Oder willst du ihn als Joker in der Hinterhand halten?
Ja, ist das so sinnvoll, wenn er eigentlich, ich sag mal, gut genug ist für die Startelf, dann ihn für die letzten 20 Minuten zu bringen, wenn das Spiel halt schon... Oder jetzt für eine Halbzeit, ja, theoretisch kann ja sein, also so wie mit Johannes Manske, den hast du gebracht. Gut, ich meine, danach ist das 2-0 gefallen, aber gegen 1860 hast du ihn quasi beim 3-0 gebracht, ein Stürmer, ist ja natürlich auch immer schwierig so, dass da noch viel geht, aber ja, Kleinsorge hast du jetzt gebracht, da stand es 0-1, klar kann er dann immer noch Qualitäten bringen, aber warum nicht von Anfang an? Und ehrlich gesagt finde ich das schon erstaunlich, dass so jemand nicht bei 100% ist oder man seine Qualitäten lieber als Joker aufspart. Schwierig. Ja, weil er hatte ja mehr Vorbereitungszeit als Pepisch, haben wir letztes Mal schon gesagt. Er hat ja Mannschaftstraining bei Essen gemacht. Ich meine, Essen, das ist ja so ein Aufsteiger und so. Das ist ja natürlich nicht mit dem großartigen SV Meppen vergleichbar. Aber trotzdem. Die haben ja
auch kurzfristig vom Aufstieg auch mal den Trainer gewechselt. Kann ja nicht so richtig gut sein.
Genau. Nee, aber es halt, fand ich doch schon erstaunlich, dass du dann halt so jemanden noch verpflichtest, Kleinsorge, der auch mit großem Tamtam hier angekündigt wurde und der auch gute Spiele gemacht hat bisher. Und ja, trotzdem reicht es für 90 Minuten noch nicht. Interessant. Naja, aber ich sag mal, die ersten paar Minuten, ich würde so sagen 10 bis 15 Minuten waren noch, hat Meppen sehr, sehr gut gestartet wieder mal. Das ist wieder so das klassische Ding. Wir legen los und versuchen direkt ein Tor zu machen zu Hause, um dann halt das Publikum auf die Seite zu kriegen.
Das war richtig ordentlich offensiv Fußball, das muss man sagen. Und ich muss auch sagen, mir gefällt dieser Spielart und Weise, die sie da an den Tag gelegt haben.
Ja,
da war viel Schönes dabei und da waren auch viele gute Aktionen bei, die auch ertragreich hätten enden können.
Ja, genau. Das Problem war halt, dass wir so in der Druckphase quasi keinen Ertrag hatten. Schlechte Flanken und lange Bälle sind mir aufgefallen. Das war ein bisschen alles sehr, sehr, sehr ungenau, würde ich fast sagen.
So hektisch.
Hektisch, genau, aber auch so irgendwie, dass man wollte wahrscheinlich das Tor erzwingen und das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Die erste gute Chance gab es dann aber in der 15. Minute. Unser Kumpel Abifade der nach einem
Einwurf... Der sich übrigens nicht gemeldet hat, ich bin sehr deprimiert.
Also, ich habe das Trikot hier.
Ach, danke.
Nein, Scherz. Nee, nach 15 Minuten knapp am Tor vorbei, auch nach Einwurf. Also ich finde ja auch, also ich glaube im Rasenfunk habe ich es mal gehört, dass es manche Vereine gibt, die einen Einwurftrainer haben. Soweit würde ich jetzt mal in Sunweb natürlich nicht gehen, aber es ist vielleicht auch was, was man mal trainiert.
Einwurftrainer, Junge.
Ja, weil wenn du mal überlegst, das ist der meistgespielte Standard in der, im Spiel. Also das ist das meiste, was du hast und daraus kannst du doch eigentlich auch versuchen, Ertrag zu gewinnen. Quasi, ich meine, wir können ja schon alle anderen Standards nicht. Ecke und Freistoß und so, das können wir alles einfach nicht. Und das trainieren wir, gehe ich mal von aus, aber es ist halt immer die Frage, wie kannst du Standards trainieren, wenn du halt keine hast, die gut Standards verteidigen noch, aber verwerten nicht.
Also. Was ist das Motto von so einem Einwurftrainer? Never skip arm day?
Ja, so ähnlich, genau, ja. Das ist so. ja, aber da war, deswegen habe ich das aufgeschrieben, damit ich mir das nochmal in Erinnerung rufe, dass das eine Chance eingeleitet wurde durch einen Einwurf. Knapp am Tor vorbei, auch da hat Abi Fade von seiner Beidfüßigkeit, das sah wirklich auch wieder in der Wiederholung ganz, ganz schick aus. Und das war auch wieder so ein Ding, wenn der drin gewesen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich wieder ein zweites Mannheim gehabt. So hatten wir leider ein zweites, ja, Stefan Krämer hat ja von der Achterbahn gesprochen, deswegen ging es nicht hoch leider, sondern es ging wieder runter.
Ja, krass, also hat man beim Anfang der Losfahrt diese Saison gar nicht gesehen, dass es halt tatsächlich auch unter die Erde geht.
Ja, unter die Erde war es nur einmal und das war Oldenburg. nach den 15 Minuten wurde aber auch der MSV Duisburg stärker. Ich fand so, dass es immer so ein bisschen hin und her schwappte, dass mal der MSV und mal der SVM immer so seine Hoch- und Tiefphasen hat, die haben sich irgendwie immer abgewechselt. Bei Duisburg ist mir aufgefallen, dass Stoppelkamp von der rechten auf die linke Seite gewechselt ist. Und dann hat sich das Spiel des Gastes quasi ein bisschen angekurbelt. Ob das jetzt direkt einen Zusammenhang hat, ist natürlich schwierig zu sagen, aber es war wieder zu sehen. Und da hat Duisburg auch so die eine oder andere Chance herausgespielt, aber auch so, ich sag mal, große Chancen auch nicht. Auch wieder so ein bisschen ungenau. Der letzte Pass kam entweder nicht an oder war dann schlecht abgezogen. Mal haben wir uns auch natürlich die Abwehr, muss ich auch sagen, trotz einem 0-3, bin ich der Meinung, dass die Abwehr sich immer mehr einspielt und stabilisiert. Das ist natürlich beim 3-0 natürlich schwierig, das so zu sagen. Und auch, aber wenn man sich anguckt, wie die Tore gefallen sind, so richtig kein Tor aus dem Spiel heraus. Klar, das 1-0 war ein Eigentor, das war natürlich aus dem Spiel heraus, aber so richtig, wenn man sich das nochmal, also das 1-0 ist übrigens das Tor, was mich am allermeisten ärgert, weil das fand ich am einfachsten zu verteidigen. Beim 2-0 ist natürlich auch klar, aus Freistoß 70 Meter musst du auch verteidigen, aber wenn man sich dann halt gegenseitig falsche Kommandos gibt, passiert das halt. Elfmeter ist natürlich auch immer so eine Sache, aber ich fand halt das Eigentor.
Das einzig Beruhigende daran ist, so ein Ding schießt er nie wieder.
Vincent Müller. Ja. Ist übrigens der Zweitname von Paul Manske. Paul Vincent Manske.
Achso, ich dachte Müller.
Nee, Müller nicht. danach wurde Duisburg stärker, dann ist auch das Tor gefallen. Wir hatten zwischendurch noch ab und zu mal Ecken und Freistöße, glaube fast alle oder alle von Pepic geschossen. Auch nichts, was irgendwie, ja.
Ja, aber.
Auch kein Standardschütze, der sich herauskristallisiert, sagen wir es so.
Ja, was halt, nee, Standardschütze, weil er qualitativ so gut ist, aber du merkst bei Pepic halt schon, der ist halt ultra präsent. Also der hat eine Präsenz auf dem Platz hingelegt.
Ja.
Das ist der Wahnsinn und das hoffe ich, behält er bei sich und qualitativ wird er da halt mit Sicherheit dann auch noch reinwachsen, gerade was so Standards, Flanken etc. angeht.
Bin ich vorsichtig, weil das habe ich schon so oft gehofft, sozusagen die letzten Saisons, dass jemand einfach in die Standards reinwächst. Was
ich gleich am Anfang geäußert habe, sollte ich da dann auch nicht
mehr hoffnungsvoll sein. Nein, nee, ja, du kannst gerne hoffnungsvoll sein. Aber
ich bin hoffnungsvoll.
Gut, also ich frage mich, wie man in einen Standardschützen sozusagen, in einen guten Standardschützen reinwächst. Hast du da gute Ansätze gesehen bei Pipic, bei den Standards? Oder wieso kommst du jetzt zu dieser Aussage? Weil ich meine ja, wir haben Hämlein.
Ich gehe ja mal fest davon aus, dass das trainiert wird halt, aber.
Ja, aber das sollte doch die letzten 2 Jahre auch so gewesen sein, oder 3, 4, 5.
Ja, aber Pepic ist ja gerade erst.
Okay, Pepic ist dann der Hoffnungsträger. Ja, gut, ich hoffe,
du hast recht.
Ich hoffe, du hast recht.
Gesagt, hier, Balle macht das jetzt.
Nee,
die Chance habe ich jetzt nicht mehr.
Die Balle macht ja gute Flanken irgendwie. Ist komisch, dass er keine guten Ecken kann, so irgendwie. Also weiß ich auch nicht, er schlägt ja nie welche. Aber er braucht wahrscheinlich halt, so, ich sag mal, die, den Ball in Bewegung, damit er halt eine gute Flanke schlagen kann.
Ja, ja, der muss jetzt
schwierig, also
flanken kann er jetzt, muss er Bananenflanken.
Bananenflanken, ja. Egal. Ja, ich habe abgebrochen.
Ja.
Ja, deswegen, also da fand ich, also ich hoffe dann Pepic, dass er dann besser wird, aber wie gesagt, bei Hemlein, Tankulic hat man das auch irgendwie so gehofft, die haben ja auch ein feines Füßchen eigentlich, aber für Standards. Kann man
gar nicht mehr wieder spielen.
Ja, das feine Füßchen ist sehr eingegipst sozusagen oder sehr, sehr in Schiene. Naja, gute Besserung an dieser Stelle.
Für die schlechten Sprüche bin ich noch zuständig, ja. Also echt? Mischte ich Ach, hier nicht in mein Gebiet
an. Okay, sorry, Alter. You come to the wrong neighborhood oder was? Kommen wir zum Eigentor, oder?
Das ist zu klein für uns zwei.
Ja, das glaube ich manchmal auch. kommen wir zum Eigentor, würde ich sagen. Oder hast du noch irgendwas dazwischen? Nee. Also ich war 35 Minuten. Man redet so über die erste Halbzeit wenig, weil das hat Krämer auch im Interview gesagt, ist so richtig viel erwähnenswert, ist es nicht passiert für den unbedarften Zuschauer.
Ja gut, nein, es war halt am Ende des Tages halt kein Torfestival, aber ich fand schon, dass da halt richtig schöner Offensivfußball gewogen wurde.
Intensivität war
von zwei Seiten, ja, ab einem gewissen Zeitpunkt auch aus. Deswegen, genau, die Intensität war richtig stark. Und deswegen, ja, man spricht da halt nicht viel drüber, weil halt zu wenig Abschlüsse oder zu wenig dramatische Szenen da waren, weil keine Beine durch die Gegend geflogen sind oder wie auch immer. Genau. Deswegen bleibt da halt wenig von den Erinnerungen, außer das, was in Erinnerung bleibt, ja, bei so einer Aktion halt. Und das ist das
verdammte Tor. Ja, zwei Sachen sind es eigentlich, die in der ersten Halbzeit halt wirklich erwähnenswert waren. Aber ja, es war auch nicht so, dass beide Mannschaften jetzt irgendwie schlecht waren oder so, haben sich nicht gegenseitig, also es war jetzt kein so, wo man denkt, Not gegen Elend, so war es halt wirklich nicht. Es war halt, ja, auf hohem Niveau hat man sich neutralisiert, wie man so schön sagt. Und da kann man halt manchmal nicht so viel zu sagen. Aber kommen wir zum Eigentor. Doppelkamp hat sich gegen Balle durchgesetzt. Balle stand sehr, sehr hoch an der Mittellinie ungefähr, hat dann den Ball verloren. Dadurch war unsere rechte Seite und die linke Seite aus Duisburger Sicht sehr, sehr offen. Dann kamen Blacher und Pepic, waren in der Restverteidigung sozusagen. Fehl und Puttkamer waren natürlich in der Innenverteidigung, haben da die Stürmer gedeckt. Was mich da wirklich sehr gewundert hat, Blacher war halt eher noch so auf Zweikampf, auf Manndeckung sozusagen eingestellt. Es hat aber Stoppel nur begleitet so richtig. Stoppel hat einmal kurz zum Antritt angesetzt, da war er durch quasi. Und Blacher ist irgendwie nicht so richtig in den Zweikampf gekommen. Bei Pepic habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was deckt er ab? Wofür ist er da jetzt gerade in der Rückwärtsbewegung? Normalerweise denkst du ja, okay, stellst du dich dann da in den Raum, damit du vielleicht den Ball abfangen kannst oder so. Genau, oder sorgst halt dafür, dass dann von hinten keiner mehr kommt. Aber es kam ja niemand. Es waren ja zwei, glaube ich, im 16er. Und Stoppel konnte dann unbedingt flanken, weil Blacher nicht in den Zweikampf gekommen ist. Und das fand ich fast schon bedenklicher als in der Vorwärtsbewegung den Ball verlieren. Das kann ja mal passieren. Du musst halt dafür sorgen, dass hinter dir oder hinter dem Ball sozusagen da darf jetzt nicht alles offen sein. Da muss halt Restverteidigung sein und da muss halt auch dafür gesorgt sein, dass wenn der Ball verliert und der Gegner zum Sprint ansetzt sozusagen oder zum Umschalten ansetzt, da musst du halt irgendwie verteidigen. Ich meine, wie es gut funktioniert aus Meppner Sicht, hat man ja beim 1:1 gegen Mannheim gesehen. Wie es schlecht funktioniert, hat man jetzt am eigenen Leib zu spüren bekommen, weil man es nicht geschafft hat, Tempo aufzubauen, in den Zweikampf zu kommen. Und ja, den Mann am Flanken zu hindern, das ist ja wichtig eigentlich.
Das ist ja das, was halt insgesamt aber auch im Mannheim-Spiel besser gelaufen ist. Man hat dann aktiver verteidigt, sage ich jetzt mal. Mhm. Deutlich mehr, ist mehr rangegangen und sowas alles. Das hat man auch hier teilweise wieder gesehen. Aber vermehrt war hier wieder dieses passive Verteidigen, dieses Mitlaufen, dieses Warten, wie reagiert der Gegner.
Ja, richtig, fand ich
und
auch.
Mir gefällt einfach besser, wenn du aktiv auf den zugehst und sagst, so Freundchen, jetzt setz ich dich unter Druck, sieh zu, dass du den Ball los wirst, sonst hast du gleich verloren, weil ich ihn
ja
abgräte.
Ja, ja, vor allem, was mir jetzt auch noch gerade so einfällt, Risch zum Beispiel, der ist ja Linksverteidiger, hat das Zentrum gut abgedeckt, dass Pepic eigentlich auch hätte quasi Blacher unterstützen können, weil du willst ja wahrscheinlich nicht in die Grätsche gehen, weil wenn du dann einmal falsch grätschst du ihm entweder halt die Beine weg oder er macht eine Bewegung, dann ist er an dir vorbei und dann siehst du halt doof aus und dann ist halt auch wieder alles offen. Das ist wahrscheinlich das, was Blacher so ein bisschen vom Kopf her oder von der Anweisung, was weiß ich, daran gehindert hat, nicht so extrem in den Zweikampf zu gehen. Aber wenn du den Spieler jetzt doppelst, wenn Pepic jetzt ja, vielleicht hat er es auch einfach nicht gesehen. Das ist halt ja auch immer von außen anders zu sehen als auf dem Platz, logischerweise.
Ja.
Aber ich habe halt gesehen bei Magenta noch, dass das, also während des Spiels ist mir jetzt auch nicht so aufgefallen, aber Risch hat halt sehr gut das Zentrum, fand ich, dicht gemacht, so von der Zweikampf, also von der Raumdeckung. Und Pepic hätte dann eigentlich auch weiter nach außen gehen müssen oder vielleicht in den 16er versuchen dann, wenn die Flanke kommt, dass er dann vielleicht vor dem Fünfer dann an der Grundlinie den Ball abfängt sozusagen, aber ja, es hat alles nicht passiert und das ist halt, was mich eher mehr ärgert, als wie gesagt der Ballverlust sonst mal war. Ja, und wie es dann passiert ist, weiß man ja, die Flanke kam scharf rein, Putti grätschte, glaube ich, vorbei und Bakir und ja, Fedel stand dann halt im Weg sozusagen, Kerzen konnten ihn auch nicht aufnehmen und dann ist halt ins Tor getrudelt.
Ja, unschöne Geschichte. Was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass Meppen sich eigentlich erstmal gar nicht so lange davon hat irritieren lassen.
Nee, fand ich auch nicht.
Also natürlich war man so ein bisschen perplex alleine, auch wenn man selber das Tor irgendwie geschossen hat.
Ja.
Geschossen, na gut, also verteidigt erzielt, hatte, also reingesetzt hat, wie auch immer.
Ja.
Nichtsdestotrotz hat man die Offensive irgendwie stark gehalten und versucht dagegen irgendwie weiter anzukämpfen. Also zumindest noch gerade Richtung Ende der ersten Halbzeit, also auch in den letzten 10 Minuten.
Ja.
Das war also der Eindruck, den ich dabei hatte.
Ja, nicht nur du, ich auch, genau. Wir haben weiter nach vorne gespielt. Die Körpersprache war das, was der Krämer nach dem 0-2 witzigerweise kritisiert hat, kommen wir dann gleich noch zu. Da hatte sie noch gestimmt, auch wahrscheinlich aus Stefan Krämer Sicht. Offensive, das war ja 35 Minuten, falls ich es nicht gesagt habe. Danach war es immer noch ein bisschen ungenau weiterhin. Also auch das, was wir in den ersten 10 Minuten, 15 Minuten schon gesehen haben und kritisiert haben, das setzte sich so ein bisschen fort bis zur ersten Minute Nachspielzeit. Das war nämlich ein richtig geiler Angriff. Das war wieder das, was auch in Mannheim gut funktioniert. Schönes Umschaltspiel, wenige Pässe im Zentrum. Pourier dann im 1 gegen 1 stark, hat sich dann durchgesetzt und hat abgezogen, hat dann die Latte nur getroffen und Pio. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber das hat mir dann nochmal, das ist mir nochmal das Herz in die Hose gerutscht, als ich das bei Magenta geguckt habe, wo ich gedacht habe, Gottes Willen, wieso macht er ihn denn nicht? Weil er stand halt noch völlig frei aus, keine Ahnung, 7 Metern oder so und hat dann noch übers Tor geköpft. Ah, das war auch so bitter, das ist mir, weil ich mich so über die Latte geärgert habe.
Ja, ist mir das auch nicht aufgefallen. Naja. Interessant zu lesen, ich habe das auch nicht gesehen, weil der Lattentreffer war halt
dann. Ja, da hast du schon die Hände über dem Kopf sozusagen, ja, und ärgerst dich und dann ist dann noch die krassere Chance
auch. Der größere Ärger ist eigentlich noch da.
Ja, genau. Und Pio, den gönnt man, also ich hätte ihm das auf jeden Fall auch gegönnt, der sich ja jetzt aufopferungsvoll sozusagen wieder ins Team zurückkämpft und ein wichtiger Part wird einfach.
Ist halt aber auch tatsächlich eine sehr interessante Entwicklung. Ne? Also das ganze Pio. Jahr,
ja.
Das ganze Jahr unter Rico Schmidt.
Ja.
Quasi nicht vorhanden, oftmals überhaupt nicht mal im Kader.
Nee, oft so komische Verletzungen.
Genau, komische Verletzungen irgendwie, das kam einem alles schon merkwürdig vor. Vor Saisonbeginn hätten wir auch Geld drauf gesetzt, dass der Mann auf jeden Fall weg ist. Und jetzt halt tatsächlich wieder ein wichtiger Bestandteil des Kaders irgendwie, ne? Und das ist sehr zu begrüßen, denn er macht auch tatsächlich ordentliche Spiele.
Richtig, natürlich auch, muss man ja auch fairerweise sagen, weil ein Luka Tankulic fehlt. Er ist ja sozusagen der einzige Zehner noch so richtig im Team. Allerdings muss man auch sagen, wir haben immer noch einen Ole Kolper dafür auf die Bank gesetzt. Genau. Hätte ich jetzt vor der Saison oder ich sag mal nach der Pepic-Verpflichtung hätte ich nicht damit gerechnet, dass Pio noch viel spielt. Ja, irgendeine Chance, also schon, aber ich sag mal nicht so ein wichtiger Bestandteil oder dass er von Anfang an spielt dann.
Ja.
Deswegen also ein Ole Kolper dafür auf die Bank gesetzt, dafür, dass man dann halt wieder ein Pio bringt, finde ich schon aller Ehren wert für ihn.
Aber
deswegen hätte ich ihm das Tor so sehr gegönnt.
Genug gelobt, dafür durfte er in der zweiten Halbzeit nicht mehr auf Platz.
Dafür musste er direkt raus. Ich hatte im das war auch wieder anstrengend, ne, weil Pio und Pourier die gleiche sich gedacht haben, komm, wir nehmen den gleichen.
Was ist das für eine komische Antenne? Habt ihr da einen besseren Empfang?
Genau, haben sich gedacht, komm, den ich weiß nicht, ist das ein Dutt? Ich glaube, ja. Dutt ist das eigentlich nicht, oder wenn das so ein kleiner Haarschopf. Ja, aber das ist dann eigentlich ein größerer Frisur, also größer. Wie nennt man das?
Vielleicht Frisur? Ist das nicht mehr so. Größerer Büschel.
Größerer Busch.
Größerer Busch, okay. Nimmt hier. Lass uns zum Spiel zurück.
Deswegen habe ich im ersten Moment halt gedacht, dass Pio das Ding an die Latte gewämst hätte. Und da hatte ich das dann gar nicht gesehen, dass, dass danach noch was. Also, ne, weil die beide die gleiche Frisur haben.
Die beiden Puschels.
Die beiden Puschels. Gut, ja, aber wie gesagt, dann durfte er raus und Kleinsorge durfte rein. Wahrscheinlich hat man sich gedacht, okay, komm, wir müssen über die Außen wieder mehr Geschwindigkeit bringen. Ne? Hämlein in die Mitte gezogen. Hämlein ist ja auch eher einer, der mehr so der Kämpfertyp ist und nicht mehr der Allerschnellste, was in seinem Alter wahrscheinlich auch normal ist, aber auch Kleinsorge. Ich habe provokant im Stadion gesagt, wofür haben wir den eigentlich verpflichtet? Nach dem, weiß nicht, in der 80. Minute oder 85. Minute. Ja, war auch natürlich nicht hundertprozentig ernst gemeint.
Wie so vieles an dem Tag auch nicht.
Ja, ich habe auch im Stadion ganz klar gesagt, das war ganz klar kein Elfmeter, jetzt beim Wiederangucken. Und auch, obwohl mir auf Facebook auch noch ein Bild geschickt wurde, wo es angeblich außerhalb des oder vielleicht außerhalb des Strafraums war. Ich würde aber auch, wenn ich die Wiederholung mir angucke, oder die Highlights, da ist natürlich auch drin, immer wieder sagen, es ist doch eher ein Elfmeter. Er trifft ihn auf jeden Fall. Die Frage war dann halt, innerhalb oder außerhalb. Ich würde auch eher tippen, es war auf der Linie. Von daher ist ein Elfmeter auf jeden Fall vertretbar. Im Schale sah es halt für mich so aus, so wie der Ball wegspringt, da kann nur Balle dran gewesen sein. Aber war halt nicht. Und deswegen kann man da Elfmeter schon geben. Aber gut, fangen wir erstmal wieder Anfang der zweiten Hälfte an. War auch interessant, dass man auch wieder gleich so Gas gegeben hat. Also auch die ersten 10 Minuten waren wieder das, wo man Druck aufgebaut hat, wo man halt dieses Ergebnis egalisieren wollte. Auch von Duisburg kam in der Form wenig. Die konnte die Verteidigung eigentlich immer sehr, sehr gut abwehren, die Offensivversuche von Duisburg. Also da muss man auch, das meine ich ja, dass die Abwehr eigentlich ein gutes Stellungsspiel hatte. Sie stand gut, sie hat gut verteidigt wahrscheinlich auch deutlich besseres Zweikampfverhalten als so die Wochen zuvor, was ja auch immer wieder kritisiert wurde von uns zum Beispiel oder halt auch insgesamt halt, Putti hat es ja immer wieder abgekriegt, aber ich fand eigentlich, dass auch dieses Spiel alles ein bisschen wieder rehabilitiert und ich hoffe, dass sich das jetzt etwas mehr festigt, dass es nicht so schwankt, so dass du mal ein 1860-Spiel drin hast und mal so ein gutes Spiel, aber trotz dreier Gegentoren würde ich halt sagen, dass die Abwehr eigentlich noch einen ganz guten Job gemacht hat. Zumindest in der Innenverteidigung.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Finde ich halt auch. Also es sieht auf jeden Fall wesentlich besser aus, als dass wir es in der letzten Saison auch von der Verteidigung gesehen haben. Mhm. Ich hatte ja schon im ersten Spiel der Saison gesagt, das große Sorgenkind wäre nicht mehr da. Ja. Dann hat er sich doch nochmal präsentiert, aber jetzt langsam fängt man sich halt. Ich glaube, es ist wirklich auch so ein bisschen das Problem gewesen, was ich gesagt habe. Man ist da halt jahrelang so einen Spielrhythmus gewohnt gewesen, hat jetzt, glaube ich, neue Anweisungen gekriegt. Solange du dich daran hältst, funktioniert das halt relativ gut. Wenn du dann in alte Muster zurückfällst, warum auch immer, unkonzentriert, bis K.O., was weiß ich, und weiß halt mein System, ich habe es immer so gespielt, spiele ich es jetzt wieder so, man verliert dann einfach ein bisschen den Faden vielleicht, dann ist es wieder schwächer geworden, aber man merkt halt, dass da Kontinuität reinkommt jetzt, also in die hoffe, Qualität auch dieser Verteidigung und sowas alles und ich glaube, dass das halt auch innerhalb der nächsten Spieltage noch besser werden kann und dann halt auch so manch ein Fehler nicht noch wieder auftritt.
Was mir aber auch aufgefallen ist, und das fand ich auch gegen Duisburg sehr extrem, dass wir öfter mal Putti und auch Fädel und nicht nur bei Standards, bei Ecken oder Freistößen, aber öfter mal so im Offensivspiel gesehen haben, dass Putti halt auch mal am gegnerischen 16er stand oder Fädel. Da frage ich mich dann auch immer,
das war jetzt im Duisburg-Spiel auch wieder zweimal
mehr so.
Putti, der alte Stürmer.
Ne? Ja, genau. Aber doch deutlich mehr als auch die Spiele davor oder die Jahre davor. Wir machen das ja eigentlich gut, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, weil ich sag mal, wenn Putti ganz vorne ist, oder Putti und Fehl. Normalerweise, ich sag mal, wenn Putti sich dann etwas, Putti ist meistens immer der sich etwas öfter mal auch ins Mittelfeld vorwagt, dann geht ein Blacher oder Pepic dann meistens immer in die Innenverteidigung, um halt Löcher zu stopfen. Ist ja auch so in dem Sinne nicht so schlecht. Aber wenn halt beide irgendwie vorne sind, da frage ich mich, okay, komm, wir sind anfällig bei langen Bällen, schwieriger Satz, dann weiß ich nicht, ob das dann so sinnvoll ist, Putti oder Fehl, die jetzt ja nicht unbedingt durch Torgefahr brilliert haben. Wenn man jetzt sagen würde, komm, die schießen auch in jedem zweiten Spiel ein Tor und bereiten eins vor quasi, sagt man, okay, dann gehe ich das Risiko vielleicht ein. Aber wenn das halt nicht so richtig der Fall ist, gönnen die natürlich auch ein Tor, so ist es ja nicht. Gut. Macht mir dann mal Sorgen, gerade wenn wir so anfällig bei langen Bällen sind.
Wobei ich muss sagen, ich glaube, das finde ich aber irgendwie gar nicht so schlecht. Also wenn du so situationsbedingt halt Putti irgendwie nach vorne bekommst, sag ich jetzt mal, aus dem Spiel heraus, das hat sich so ergeben, er ist in der Vorwärtsbewegung, er geht da und spielt sich miteinander den Ball hin und her oder sowas alles. Ja. Ich glaube, das ist halt auch so ein Stück weit das Teamspiel ist, das jetzt dann auch mehr zurückkehrt, dass man halt, oder das von Krämer aus auch gesagt wird, so pass mal auf, es kann halt natürlich auch sein, dass der Steffen mal nach vorne läuft. Mhm. Und dann ist es halt deine Aufgabe, Pevic, ne, irgendwie darauf zu achten, oh, der ist jetzt vor mir, also muss ich hinten weiter absichern.
Ja.
Sodass jeder so quasi, wenn jeder auf seinen anderen Mann achtet, dann ist auf alle geachtet, verstehst du?
Ja, ich verstehe.
Und dann muss man halt auch flexibel genug sein, um diese andere Position dann einmal kurz einzunehmen, um den anderen dann abzudecken an der Stelle. Und das scheint, vielleicht ist das einfach so eine Spielart und Weise von Krämer, die er da mit reinbringt, die ich dann auch gar nicht so schlecht finde, die halt nämlich auch so ein gewisses Stück Sicherheit reinbringt. Wenn du irgendwie festgezurrt bist und weißt, alles klar, vom Kasten die ersten 25 Meter gehören mir, daraus darf ich mich nicht rausbewegen, schränkt dich das natürlich auch irrsinnig ein. Macht dir vielleicht auch die eigene Spielqualität kaputt. Weil du halt nicht so agieren kannst, wie du es gerne würdest, nicht möchtest oder wie auch immer. Klar, hast du einen festen Job. Du bist halt Verteidiger an der Stelle. Und so. Keine Frage. Aber es gibt halt immer Situationen, gerade in Fußballspielen, im Affektsport, sage ich jetzt mal, wo du halt auch mal reagieren musst. Und wenn dir halt die Luft zum Reagieren genommen wird, dann geht es vielleicht insgesamt auch daneben.
Ja, so. Bin ich auch bei dir. Mir macht das halt nur Sorgen. Ich weiß halt, Blacher und Pepe sind ja dann die beiden, die zurück sind. Und dieses Spiel hat auch gezeigt, beide sind nicht mehr die Allerschnellsten. Ne? Beide sind auch nicht die Allergrößten von der Körpergröße her. Wenn jetzt ein Putti und Fädel sind auch nicht so extrem schnell. Also Fädel ist da wahrscheinlich noch eher so derjenige, das wahrscheinlich auch aufgrund des etwas geringeren Alters, dass er halt noch etwas schneller ist. Aber ich sag mal, wenn wir dann jetzt einen langen Ball kriegen und Blacher und Pepe sichern das hinten ab, werden vielleicht auch überspielt. Das beste Beispiel ist immer noch Havelse, das Spiel in Hannover, wo wir da so einen extremen Konter gekriegt haben nach eigener Ecke. Da ist es dann halt auch sehr, sehr gefährlich. Wenn das alles funktioniert, schön und gut, aber trotzdem kriege ich immer doch ein bisschen Angstschiss in die Hose, wenn ich das sehe.
Das kann ich auf der einen Seite verstehen, denn auf der anderen Seite kann dir keiner darauf eine hundertprozentige
Garantie geben. Nee, das ist immer
klar. Wenn es aber insgesamt dem Team hilft, dann sollen sie diese Spielweise ruhig ein bisschen aufrechterhalten. Ich möchte mal gucken, das ist ja halt auch etwas, wo man jetzt insgesamt als Team wieder reinwachsen muss.
Ich versuche mal darauf zu achten. Beim Mann am Spiel ist es mir jetzt nicht so extrem aufgefallen, beim Wieso-Spiel ist es mir jetzt wieder aufgefallen. Die Ergebnisse sind bekannt. Ist jetzt die Frage, was hilft dem Team? Aber gut, da müssen wir dann einfach mal abwarten, weiter beobachten. Vielleicht war es auch Zufall oder so, vielleicht war es Abstimmung. Vielleicht hat man sich gedacht, okay, komm, man stellt sich so auf den Gegner ein, der MSV Duisburg hat, so und so, so eine Spielweise, da brauchen wir vielleicht die langen Kerls vorne. Muss man abwarten, wie das jetzt läuft, und ich hoffe, es funktioniert. Die Standards waren wieder mal schwach, auch in der zweiten Halbzeit weiterhin, das sei einfach mal erwähnt, das haben wir gegen Mannheim nicht erwähnt, weil da haben wir auch nach Standards ein Tor gemacht, aber trotzdem sei es immer wieder erwähnt, dass das halt eine Schwachstelle ist, an der gearbeitet werden muss, und deswegen sei das weiterhin gesagt. Ja, dann haben wir ausgewechselt, Johannes Manske kam rein für Hämlein. Und direkt im Anschluss sozusagen daran, das war nämlich das Foul von Pepic, direkt im Anschluss daran fiel dieses kuriose 70-Meter-Tor. Vincent Müller, ausgeliehen von PSV Eindhoven zu Duisburg, konnte sein Glück selbst nicht fassen quasi, hat ja ein Tor gemacht. Also da ist mir auch aufgefallen, dass in den 16ern, sowohl in beiden 16ern, der Ball immer extrem, wahrscheinlich ist es auf das ganze Spielfeld gesehen, weil so viel anders ist wahrscheinlich, 50 Meter von der Mittellinie der Ball nicht, wie 10 Meter zum Beispiel. Auch so haben wir schon mal eine Ecke bekommen, weil der Ball so aufgesprungen ist, dass der Ball halt ins Ausgefallen ist, wo sich Müller, das war 5 Minuten vorher, glaube ich, sehr darüber aufgeregt hat, dass der Ball halt noch drin war. Das war auch eine Situation, wo Poirier noch eine gute Kopfballchance hatte, fällt mir auch noch so ein, wo ich das jetzt gerade erzähle. Aber da ist halt der Ball auch so unkontrolliert also beide Torhüter haben die Situation unterschätzt, wie krass der Ball aufspringt, wie weit er dann wegspringt. Woran das liegt, keine Ahnung, aber ist halt doch schon irgendwie komisch, dass wahrscheinlich der Boden etwas härter ist, weil wenn der Ball so wegspringt, dann muss er ja härter sein, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und dann ist er über Kerskine weg ins Tor gefallen. Und ja, dann stand es 0-2. Und jetzt ist diese Szene, wo Stefan Krämer im Interview immer wieder sagt, nach dem 0-2 hat mir die Körpersprache nicht gefallen, würde ich ihm widersprechen, weil zwischen dem 0-2 und 0-3 liegen effektiv, also 1 oder 2 Minuten, es sind 3 auf der Uhr, aber gut, es gab einen Elfmeter, diskutieren, Ball hinlegen, schießen, da geht auch wieder eine Minute hin. Und in dieser Minute zwischen Tor und Elfmeter waren wir halt noch vorne und haben versucht, ein Tor zu erzielen. Ist jetzt nicht so, dass wir die Köpfe hingelegen haben und Wolfsburg schon und Duisburg uns überrannt hat. Nee, wir haben halt versucht, nach vorne zu spielen, haben dann ja trotzdem Angriff gefressen. Weil es
auch kein Tor war, wodurch du dich halt schlecht fühlen musst oder so. Ich meine, das war jetzt kein schön herausgespieltes Tor in dem Sinne, wo die Mannschaft von Duisburg gezeigt hätte, wo der Froschi Locken hat, weißt du, wo er dich auf den Platz zurückverwiesen hätte. Das war ja nicht der Fall, sondern das war einfach Granatenglückstreffer und davon darf sich nicht einkriegen lassen, und jedem war, glaube ich, dann bewusst, die Zeit wird knapp, wenn dann müssen wir jetzt hier mehr Action machen, und genau das haben wir halt versucht, auch wenn es nicht geklappt hat.
Ja, deswegen, also da fand ich, Stefan Krämer muss ich da widersprechen, einfach, so leid es mir tut, aber ja, Körpersprache war halt noch da, nach dem 0-3 war sie ehrlich gesagt nicht mehr da, und das kann ich halt nachvollziehen, auch ehrlich gesagt, du kriegst wieder innerhalb von 2 Minuten, das muss man kritisieren, dass du vielleicht, ja gut, aber Elfmeter ist halt auch wieder so eine Sache, das ist halt nicht wie gegen 1860, wo du halt zweimal miserabel verteidigt hast und dann so ein Tor kriegst oder so 2 Gegentore innerhalb von ein paar Minuten kriegst, jetzt kriegst du halt innerhalb von 3 Minuten halt Gegentore, ganz ehrlich, das macht mit dir halt was, da bist du halt nicht, da glaubst du halt auch nicht mehr an dich, das ist halt schwierig, aber wie willst du das machen, wenn Fußball ist Momentum, wenn wir in der 45. Minute das Ding nicht an die Latte, sondern unter die Latte gehämmert hätten, hätten wir das Spiel gewonnen, gebe ich dir Brief und Siegel. Wenn wir in der zweiten Halbzeit Poirier das Ding per Ecke reingemacht hätte, hätten wir das Spiel noch gewonnen. Zumindest nicht verloren, sagen wir es lieber so. Jetzt vielleicht nicht zu sehr, obwohl doch Platz 3, wir hätten das Spiel gewonnen. Ja, genau. von daher, wenn du dann innerhalb von 3 Minuten so ein Ding frisst, oder 2 solche Dinge frisst, dann kann ich auch nicht sagen, ja, da müssen die Jungs Willen zeigen, da müssen die, also ja, das sollen sie natürlich, aber ich sag mal, da kann man halt die hängenden Schultern schon irgendwie verstehen. Wenn du nach einem 1-0 sich schon so hängen lässt und alles, dann muss das zu Recht kritisiert und angesprochen werden. Aber ehrlich gesagt, in der 70. Minute dann oder 69. Minute, 68. und du da das 0-3 kriegst innerhalb von 2 Minuten, ja, ist halt scheiße.
Dann ist vorbei.
Ich habe da auch nicht mehr an den Sieg geglaubt, muss man ja auch so ehrlich, fair und ehrlich sein. Wenn ich da nicht mehr dran glaube, warum sollen, also dann kann ich, ist das halt nur menschlich, dass das auch die Spieler auf dem Platz nicht mehr so richtig tun. Und da wirklich, dafür ist auch einfach Duisburg zu stark. Und
auf einer Seite muss man aber auch sagen, dass uns dann Duisburg auch die letzten 20 Minuten nicht abgeschlachtet hat oder so.
Nee,
das ist halt schon dieses Ergebnis geblieben.
Die haben hinten sicher gestanden. Wir haben es halt, wir haben ja null Torschüsse, wenn man mal ehrlich ist. Wir haben Tor an die Latte geschossen und viele gute Aktionen knapp neben das Tor gesetzt. Das zählt ja alles nicht als Schüsse aufs Tor. Das sind ja alles so Sachen, das macht ja dann auch was mit dir, wenn du nach 70 Minuten dann das nicht hingekriegt hast, wenn du da jetzt heftig am Drücker wärst und frisst dann die Gegentore in der, weil der Gegner irgendwie dich mal ausgekontert hat, vielleicht bist du dann noch irgendwie so, aber ganz ehrlich, 3-0 nach 70 Minuten, ich kann das halt nachvollziehen. Ich will das natürlich jetzt nicht, dass das nach einem 1-0 ist und dass das jetzt auch Standard wird, weil gerade 3 Gegentore sollten nicht Standard werden, sind sie aktuell gefühlt noch. Aber jetzt gegen Halle, also wir können noch mal erwähnen, dass das Spiel, hast du ja gesagt, von Duisburg kam nichts mehr, von uns kam nichts mehr. Wir haben noch Kolper und Feigenspann eingewechselt für Pepisch und Abifade. Auch in der 77. Minute auch alles blass geblieben. Ich habe mir keine gute Torchance mehr aufgeschrieben sozusagen. Ich habe dann auch irgendwann ausgemacht beim Nachgucken. Von daher, Das war es halt einfach. Und das muss man halt so sehen. Ja, es ist halt Fußball in dem Fall. Und solche Sachen hast du dann im Fußball halt auch. Aber gut, 3-0 verloren. Es war nicht alles schlecht. Jetzt muss man darauf aufbauen in Halle und dann halt den ersten Auswärtssieg der Saison einfahren.
Ja,
und dann sieht es auch wieder ganz gut aus in der Tabelle. Ja,
da gibt es auch, glaube ich, ganz gute
Chancen. Da ist Platz 3 auch nicht mehr so weit weg.
Da gibt es, glaube ich, auch ganz gute Chancen. Und da bleiben wir erstmal hoffnungsvoll,
ja,
wenn auch nicht euphorisch.
Nee. Ich möchte noch kurz am Ende, die Spieltagsbesprechung ist jetzt sozusagen rum, ich möchte noch eine kurze Sache erwähnen. Das war nach dem Mannheim-Spiel. Da hatte mich ein Fan, ein männlicher oder weiblicher Fan, keine Ahnung, aus Mannheim angeschrieben. Hi, berichte doch mal über die katastrophale Abreise und den Umgang mit den Gästenfans und mit dem Zwinker-Smiley, wo ich gedacht habe, haben wir als SV Meppen sozusagen oder die Fans des SV Meppen sich irgendwie unflätig sozusagen benommen gegenüber den Mannheim-Fans? Hat man die irgendwie runtergemacht, als es schon ja so 6-2 stand sozusagen? Gut, das war ja am Ende des Spiels, aber hat man die dann irgendwie ja bepöbelt oder wie auch immer? Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass das so ist. Und so war es dann halt auch nicht. Ich habe auch gefragt, was war da los? Und da muss man jetzt einfach mal sagen, wir haben jetzt in letzter Zeit immer sehr, sehr viele negative Berichte über Polizeieinsätze beim Fußball gehört. Wolfsburg ist da das beste Beispiel, was man mitgekriegt.
Ja.
Wo die da irgendwie so ein Hochsicherheitsspiel draus gemacht haben und da Fans schikaniert haben, richtig. Einfach, weil es Fußballfans sind. Das ist ja fast schon fanatistisch, dass man so gegen Fans vorgeht, weil sie halt zum Fußball wollen. Weil grundsätzlich wird dann halt einfach Fußballfan gleich Randale-Fan oder gleich Randale, besoffene Vollidioten, die sich dann sich prügeln wollen und Bengalos zünden und sowas. Also, so wie halt immer vorverurteilt wird. Nicht nur von Polizei natürlich, auch von Medien ab und zu mal und so weiter. Aber dann hatte ich mir auch nackt und hat er mir halt geschrieben oder sie, dass ihm oder ihr persönlich jetzt nichts, ihr persönlich wurde der Gang zum Bahnhof oder ihm oder ihr persönlich der Gang zum Bahnhof, dem Fan, genau, danke, wurde der Gang zum Bahnhof von der Polizei verwehrt, was natürlich nach einem 6-2 ziemlich nervig ist, wenn man noch 6 Stunden Zug fahren will, bei sehr, sehr warm, kann ich vollkommen nachvollziehen. Und dann sagte er noch, das sind alles so Erfahrungsberichte, die nicht ich gemacht habe, ne, die mir nur weitergetragen wurden. Ich sag das, will das jetzt auch nur noch mal eben schnell erwähnen, weil das halt irgendwie auch, ich finde das halt wichtig, ne, das muss halt einfach gesagt werden. Aus Zwickauer Kreisen hat man ebenfalls gehört, dass Fans mit Trikots von der Polizei vom Supermarkt weggeschickt wurden. So ist auch wieder so typisch, dass dann heißt, ja, siehst du, Fußballfan darf da nicht rein, weil da drin pöbelt er nur und macht alles kaputt oder wie auch immer. Oder will sich nur Alkohol kaufen, was weiß ich. Ist halt schwierig. Ich hatte solche Erfahrungen mit der Polizei Gott sei Dank noch nicht. In Oldenburg habe ich auch schon irgendwie, fand ich den Polizeieinsatz auch ein bisschen grenzwertig. Da ist jetzt nichts passiert. Die haben jetzt auch nichts Schlimmes gemacht, in Anführungsstrichen. Haben halt nur, einfach nur gezeigt, wir sind die Staatsgewalt. Wir zeigen einfach mal Präsenz und so weiter. Wir sind halt, ne, wenn hier irgendwas passiert, wir können dann schon drauf prügeln. So nach dem Motto hatte ich so das Gefühl. Finde ich halt schon bedenklich, dass es halt so, sich so entwickelt. Wie gesagt, nach dem Wolfsburg-Spiel wollte ich das jetzt auf jeden Fall auch mal erwähnen, dass jetzt auch in Meppen irgendwie die Polizei Macht ausübt, die jetzt so für den normalen Fan unangenehm ist und auch völlig überzogen ist, meiner Meinung nach. Sei jetzt nur eben erwähnt, wie gesagt, ich habe damit nichts, ich habe da keine Erfahrung, ich habe auch keine negative Erfahrung mit der Polizei gemacht. Ich wollte das nur weitergeben. Ne? Kann ich, genau, ja, das sei auch dazu erwähnt. Ich habe kann das logischerweise nicht nachverfolgen, ob es wirklich so ist. Ich glaube aber dem Fan auf jeden Fall, dass das so ist. Warum sollte er mir das schreiben, wenn das nicht so ist? Wenn er jetzt wirklich nur sauer gewesen wäre auf uns, den SV Meppen oder so weiter, hätte er wahrscheinlich was anderes geschrieben. Von daher sah ich das einfach mal so in den Raum geworfen. Ich finde es halt bedenklich, wenn man schon von anderen Kreisen hört, Wolfsburg-Bremen, wie krass sich das diese Saison auf einmal entwickelt hat. Jetzt hört man das auch aus etwas näherem Umfeld. Finde ich das schon bedenklich. Das sei nur dazu gesagt, ich wollte gerne auch drüber berichten jetzt auch. Ist jetzt nicht unbedingt unser Anspruch, dass wir über sowas in Anführungsstrichen berichten müssen oder wollen, aber ich fand es halt doch irgendwie wichtig und deswegen sei das nur so gesagt. Wenn da noch jemand Erfahrung hat, kann er sich ja gerne mal melden, dann würde ich das auch vielleicht in den nächsten Podcast mit einbauen. Aber wenn nicht, ist auch alles in Ordnung.
Genau.
Ja. Deswegen, da sei das mal ab, haken wir den Podcast und ab und freuen uns auf das Halle-Spiel am Freitag. Punkt, Ende, aus.
Ja, hoffen wir, dass es besser wird und wir was Zählbares mit nach Hause bringen. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge noch.
Ich ehrlich gesagt auch.
Aber nicht mehr so euphorisch.
Ich sag mal, einmal Achterbahn noch. So ein 6-0, 5-0, 3-0 oder so. Wir müssen ja was fürs Tor, wenn es zuführt, Platz 3. Von daher müssen wir da was machen.
Oder nach die ganze Saison solide 2-1 zu Ende spielen, ne?
Alles gewinnen, das wäre okay. Aber einfach mal Konstanz in die Leistung bringen, das wäre wichtig für den Meppen-Fan, für die Mannschaft wahrscheinlich auch, weil ich glaube...
In Konstanz Leistung, wir springen ja in Konstanz.
In Konstanz ist das, okay, ja, okay. Von mir aus. Von daher, jetzt noch einmal voll alles raushauen und danach, wenn wir dann gegen Elversberg...
Zu Hause
spielen? Elversberg zu Hause spielen? Eieiei, oh Gottes Willen.
Ja.
Da bitte kein 0-3.
Die haben ja leider einen Formhoch gerade.
Quasi aber dann auch nicht.
Ein Formberg vor sich gerade.
Genau, und das den Berg, den hüllen wir in Meppen aus.
So, dann war das jetzt, das besprechen wir dann nachher nochmal.
Genau.
Aushalten.
Sehr gut.
Wir hören jetzt auf, bevor es
noch wird. Es wird nicht
besser. Bis zum nächsten Mal.
Wird nicht besser. Jo, tschüss.